Synchron. Das Filmmagazin.
Was sehen Sie?
Sehen Sie ihn?
Was sehen Sie?
Sagen Sie mir, was Sie wollen!
Ich will wissen, ob Sie den unbedingten Willen haben, zu überleben.
Willkommen beim fünften Teil der Horrorserie Saw. Man würde es nach diesem Einstieg kaum glauben, aber heute geht's bei uns um das Thema Jugend. Junge Menschen in der Schule, im Cannes-Siegerfilm Die Klasse, junge Menschen in der Freizeit, in der österreichischen Doku Sneaker Stories und junge Menschen im Kino, eben bei Filmen wie Saw 5, auf den wir am Schluss der Sendung näher eingehen wollen. Zu Beginn aber ein Schuljahr an einer Pariser Mittelschule, komprimiert auf zwei dichte Kinostunden voller Missverständnisse zwischen Lehrern und Schülern.
Dabei geht's nur um Rache bei allen Lehrern. Warum geht's immer nur um Rache? Ich check's
nicht. Was meinst
du?
Was hat das mit Rache zu tun? Also ich...
Na wenn, aber, wenn ihr sowas behauptet, ich bekomme Ärger und sowas und Probleme, das ist doch Rache, oder?
Nein, es geht uns nicht um Rache. Wir müssen ein wenig Disziplin durchsetzen. Verstehst du den Unterschied?
Das war ein kurzer Ausschnitt aus dem französischen Schuldrama Entre les Murs, das unter dem deutschen Titel Die Klasse nächste Woche bei uns ins Kino kommt. Der fast dokumentarisch wirkende Spielfilm hat letztes Jahr in Cannes die Goldene Palme gewonnen und die Biennale eröffnet. Beides nicht von ungefähr, denn in ihrer differenzierten Nüchternheit ist diese Schulstudie von beträchtlicher innerer Dramatik. Birgit Floss hat sich für uns in die Klasse gesetzt.
Der Film beginnt mit einer Einstellung auf den Hinterkopf des Lehrers François, der vor Schulbeginn noch einen Espresso trinkt. Noch ist er draußen, aber die Schule sitzt ihm schon im Nacken. Dann entre les murs, zwischen den Mauern, eingekastelt. 13 bis 14 Jahre junge Menschen in einer Schule in einem Pariser Außenbezirk. Wir sehen sie ausschließlich in ihrer Klasse, manchmal auf dem gepflasterten, umbauten Schulhof. Die Kameraeinstellungen sind nah auf die sprechenden, agierenden Köpfe gerichtet, keine Dekors, kein Abschweifen. Drei Kameras, eine für den Lehrer, eine für die Klasse, eine für Allfälliges. Es ist fast nicht zu glauben, dass der Film von Laurent Conté, der auch die Biennale im Oktober 2008 eröffnet hat, als Spielfilm gelistet ist. Erarbeitet, geprobt mit Schülerinnen und Schülern und einem ehemaligen Französischlehrer, der im Film auch gleichzeitig ihr Klassenvorstand ist. Der Schulalltag ist für den Film reduziert auf diese Interaktion Lehrer-Klasse während eines Schuljahrs. Und das wirkt 100% dokumentarisch. Unfassbar, wie die Jugendlichen ihr antagonistisches Verhalten, ihre zögernde Mitarbeit, ihr Auflehnen und die verschiedenen Facetten ihrer Persönlichkeiten darstellen, ohne dass man sie als Schauspielerinnen und Schauspieler agieren sieht. Also hat man das Gefühl, authentisch Ungeschöntes aus dem Schulalltag zu erleben. Das gleiche gilt für den Lehrer François Bigaudeau, der auch das Buch geschrieben hat, das dem Film zugrunde liegt. Auch das ist großartig, wie er sich selbst, wie er diesen Lehrer spielt, der ein gespaltenes Verhältnis seiner Klasse gegenüber an den Tag legt. Er ist keineswegs der Retter der unterprivilegierten Ghetto-Kinder, sondern er hat über die Jahre wenig idealistische Vorstellungen von ihren Möglichkeiten entwickelt, die dann oft auch ihr wahres Potenzial zu unterschätzen scheinen. Er bleibt durchaus nicht immer cool. Und die dramatischste Eskalation um einen Problemschüler hätte verhindert werden können, wenn er sich souveräner eingesetzt hätte. Wahrscheinlich werden die Meinungen da auseinandergehen. Aber das ist gut so. Nichts ist eindeutig. Der institutionelle Schulalltag muss funktionieren. Strafmaßnahmen sind immer eine destruktive Gratwanderung. Der Film ist ein Muss für alle, die mit Schulerfahrungen zu tun haben. Also irgendwie für alle. Für Menschen im Lehrberuf sowieso. Was ist das für eine prekäre Zwangsgemeinschaft, die für die einen eine lästige, aber unbedingt notwendige Durchgangsstation ist und für die anderen der lebenslängliche Arbeitsalltag? Wie diese unterschwelligen Suberzählungen in der Sprache passieren, die doch auch erst eingeübt werden muss. Davon handelt dieser Film. Auf die Frage, was sie im Schuljahr gelernt haben, antwortet keiner der Schülerinnen und Schüler mit einem Beispiel aus dem Französischunterricht. Aber alle können ihre Erfahrungen artikulieren. Man hofft, dass der frustrierte Lehrer das merkt.
Musik. Nach der Jugend in der Schule, jetzt die Jugend in der Freizeit. Sneaker Stories heißt ein österreichischer Dokumentarfilm, der auf gleich drei Kontinenten junge Leute beim Korbballspiel beobachtet und daran zwischen Markenbewusstsein und Klickenstolz erstaunlich weitreichende Schlüsse knüpft. Regisseurin Katharina Weingartner hat selbst 14 Jahre lang in New York gelebt. Dennoch war, wie sie im Gespräch erzählt, kein Drehort riskanter als der eingezäunte Basketballspielplatz am Wiener Margaretengürtel.
Ich habe an so vielen schwierigen Orten schon gedreht, ja, also in der Bronx und in Brooklyn und in Los Angeles, bei den Riots und bei 9/11. Ja, also, aber so schwierig wie am Margaretengürtel in Wien. Die Ängste, die ich dort ausgestanden habe für mich und mein Team, also sowas habe ich noch nicht erlebt.
Ihr Film spielt in Wien, in Amerika und in Afrika. Mhm. Was ist denn für Sie das Gemeinsame an diesen Sneaker-Szenen, wenn ich es mal so nennen darf? Also außer, dass jeweils die jungen Leute gern Korbball-Stars werden würden.
Naja, gemeinsam einerseits natürlich die Liebe zu diesem Sport, zur Bewegung, zu dieser ganzen gemeinschaftsbildenden Kultur, die da dahinter steckt. Andererseits natürlich diese Träume, die Träume vom Wegkommen von dort, wo man ist. Und zwar interessanterweise in Wien und in Ghana will man genau nach New York und in New York will man genau von dort, wo man ist, eigentlich weg. Also wie durch Branding und Marketing, wie in dem Fall einer Firma wie Nike, die nur eine Firma ist von vielen natürlich, aber hier in dem Zusammenhang von mir herausgegriffen wurde, wie solche Marketingstrategien es schaffen, Konsumträume in die Hirne von jungen Menschen zu verpflanzen, die dann wiederum für diese Menschen ein Leben an ihrem Ort, an dem Ort, wo sie zu Hause sind, wo sie herkommen, eigentlich verunmöglichen. Das ist so das Gemeinsame ein bisschen von den drei Orten und die
ein bisschen auch ein globalisierungskritischer Film?
Ja, natürlich, ja, sicher. Also kritisch, aber auch ambivalent, weil natürlich andererseits dieser Sport und alles, was damit zusammenhängt, auch Möglichkeiten öffnet. Also es macht sicher die Menschen, die jungen Menschen in Ghana, weltoffener. Sie sehen mehr Zusammenhänge. Der Film ist sehr ambivalent geworden, weil ich diese Fragen alles sehr komplex finde und auch nicht beantworten kann.
Hat es nicht auch ein bisschen was von einem Kulturvergleich? Die Jugendlichen in Wien am Margaretengürtel wollen nichts anderes als möglichst tolle Sneaker-Schuhe, während die Jugendlichen in Amerika das ein bisschen durchschauen und sagen, fallt da nicht drauf rein, Nike stellt mit euch Werbefotos und so weiter. Also die sind da irgendwie weiter, kommt mir vor.
Naja, sie sind auch in einer ganz anderen Position, weil sie natürlich irgendwie am Ort des Geschehens sind und sie schon sehr lange erleben, auch wahrscheinlich schon in der dritten Generation erleben, wie ihre Kultur vermarktet wird und wie amerikanische Popkultur doch aus ihrem Lebenszusammenhang destilliert wird. Und sie aber niemals diejenigen sind, die daraus profitieren, bis auf wenige Einzelne. Und ich glaube, dass das gerade afroamerikanische Jugendliche sehr gut durchschaut haben.
Was mir ein bisschen vielleicht manchmal gefehlt hat in ihrem Film, waren zusätzliche Informationen. Der Film kommt völlig ohne Kommentar und ohne Schriftinsatz aus. Zum Beispiel eine Information wie, dass 2007 das Marketingbudget von Nike größer war als das Bruttoinlandsprodukt von Ghana. Die muss ich entnehmen, einen Begleittext zu einem Radiofeature, das sie über dasselbe Thema gestaltet haben. Warum kommt sowas nicht im Film vor?
Ja, das war eine sehr schwierige Entscheidung. Es gab Versionen mit Textinserts, es gab sogar mal Versionen mit kurzen Interviewsegmenten. Aber nachdem ich gerade zum Beispiel in New York auf so unglaublich interessante politische Diskussionen gestoßen bin bei diesen jungen Menschen, habe ich es gewagt, quasi darauf zu vertrauen, dass die Protagonisten und Protagonistinnen diese Geschichte selbst erzählen können. Und ich finde, dass das, also für mich ist das im Dokumentarfilm quasi die Krönung, wenn das gelingt.
Musik aus Katharina Weingartners Film Sneaker Stories ab nächster Woche in den Programmkinos. Was aber tut die Jugend, wenn sie nicht in der Klasse sitzt oder Sport betreibt? Sie geht ins Kino, gern auch in Horrorfilme wie die ungemein erfolgreiche Saw-Serie, deren fünfter und vorläufig letzter Teil ebenfalls nächste Woche bei uns anläuft. Saw ist da quasi ein Nachzügler von Horrorserien wie Freitag der 13. oder Nightmare on Elm Street, die in den 1980er Jahren aufkamen und seither fast gänzlich wieder aus den Kinos verschwunden sind. Markus Keuschnick hat das Phänomen Horrorserien am Beispiel Saw analysiert.
Die Horrorfilmreihe Saw gilt als ultimative Belastungsprobe für den Zuschauergeschmack. 2004 läuft der erste Teil in den Kinos an und wird trotz oder gerade wegen seiner extremen Gewaltsequenzen zum Überraschungserfolg. Der Soziopath Jigsaw entführt darin Menschen und spannt sie in Foltermaschinen. Um sich zu befreien, müssen sich die Opfer selbst verletzen. An diesem einfachen dramaturgischen Fundament wird auch in den Fortsetzungen nicht gerüttelt. Denn die Macher wissen, was das Publikum ins Kino lockt.
Die Traps in this movie are as gruesome, if not more gruesome, than any of the traps in any of the Saw movies.
Nach dem Kinostart von Saw entbrennt eine neue alte Diskussion zur Gewaltdarstellung im Film. Die Kritiker sprechen von einer Kultur des Sadismus und vom Niedergang der westlichen Zivilisation. Phrasen, die auch Sean Cunningham kennt. 1980 bringt der frühere Kinderfilmregisseur seinen Schlitzerfilm Freitag der 13. in die Kinos und wird wegen den Gewaltdarstellungen darin scharf attackiert. Sein Film, in dem Jugendliche von einem Psychopathen ermordet werden, wird zum Welterfolg.
Töte sie, Mami! Töte sie! Lass sie nicht am Leben, Mami! Du darfst sie nicht laufen lassen!
Das werde ich nicht tun.
Bis zum Jahr 2003 entstehen insgesamt 10 Fortsetzungen zu Freitag der 13. Der Horror-Franchise spielt allein in den USA über 500 Millionen Dollar ein. Das Rezept des Originals bleibt unverändert. Hübsche Darsteller und deren spektakuläre Todesarten sowie ein ikonischer Killer sind die Grundzutaten. Atmosphärische Schauplätze, das Produktionsdesign und vor allem eine musikalische Signatur sorgen für den notwendigen Wiedererkennungswert beim Publikum. Der Erfolg von Saw ist überraschend, denn die Ära der klassischen Horrorfilmreihen wie Freitag der 13. ist eigentlich längst vorbei. Auch da die im Genre angewandten Regeln dem Publikum zu vertraut geworden sind. US-Regisseur Wes Craven hat mit A Nightmare on Elm Street 1984 selbst einen erfolgreichen Franchise begründet und ihn ein gutes Jahrzehnt später eigenhändig begraben. Seine Mitte der 90er Jahre realisierte Scream-Trilogie ist ein selbstreflexiver Abgesang auf den klassischen Schlitzerfilm und seine dramaturgischen Grobheiten.
Lass uns in Ruhe!
Dann beantworte die Frage. Dieselbe Kategorie.
Oh, bitte nein!
Wer beging die Morde in Freitag der 13.?
Jason! Jason! Jason!
Doch, aber das ist leider falsch.
Scream löst in der zweiten Hälfte der 90er Jahre zwar eine neue Welle an Teenie-Horrorfilmen aus. Zu der Zeit begonnene Reihen wie Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, verschwinden aber so schnell wieder, wie sie aufgekommen sind. Hollywood hat kein Interesse mehr an einer Langzeitwirkung. Viele der neuen Franchises werden nur auf DVD fortgesetzt und haben kaum mehr Chancen, als Phänomen zu wirken. Ikonen des Genres wie Freddy Krueger aus der Nightmare-Reihe oder Jason Voorhees aus den Freitag der 13. Filmen sind aber erst über Jahre und Dutzende Filme hinweg zu popkulturellen Allgemeingütern mit beträchtlichem Marktwert geworden.
Das ist dein Traum!
Komm zu Freddy!
Jigsaw hat gute Chancen, in den Horror-Ikonen-Olymp aufgenommen zu werden. Seit 2004 kommt jährlich ein neuer Saw-Film in die Kinos, ohne dass der Publikumszuspruch merklich nachlassen würde. Ob die Geschichte dabei kunstfertig erzählt wird oder nicht, ist Nebensache und interessiert höchstens Kritiker. Dem Publikum geht es vor allem um ein Gemeinschaftserlebnis, einen Initiationsritus, eine Mutprobe. Immer und immer wieder.
Das ist doch das Schöne daran, die Einfachheit. Wird es erst zu kompliziert, laufen die Zuschauer davon.
Saw 5, ab nächster Woche in den Kinos. Bei uns geht es am kommenden Freitag streng seriös zu. Sie hören Interviews mit Olivier Assayas und Händel Klaus über ihre Filme Sommerzeit und März.
Synchron. Redaktion Hans Langsteiner.